Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Der FC Bayern München tut sich beim 1:0 bei Werder Bremen zwar schwer, stellt aber trotzdem einen neuen Startrekord auf. Nicht weiter überraschend, an Bayern-Siege hat man sich mittlerweile gewöhnt. Aber der 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte noch mehr zu bieten. Größter Aufreger natürlich das Handtor von Leon Andreasen. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 9. Spieltag, auch heute wieder mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter unter @ramc. Servus.
Servus.
Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @cc_Eckner. Hallo.
Servus.
Ja, heute Schwerpunkt mal nicht Bayern, mal nicht Dortmund, sondern zwei großartige Mannschaften. Werder Bremen und der FSV Mainz 05. Aus zwei Gründen. Erstens haben sie gegen die Bayern und gegen Dortmund gespielt, also können wir dann doch die beiden Top-Teams auch mit abhandeln. Und ja, sie haben sehr unterschiedlich gespielt von der Ausrichtung her, Werder und Mainz. Dazu kommt, dass sie nächste Woche noch gegeneinander spielen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen über alle Mannschaften mal sprechen hier. Und die anderen Partien schauen wir uns dann ja nachher noch an. Und ihr könnt euch natürlich auch dazu äußern. Christopher, schönen Spieltag gehabt, schönes Wochenende gehabt.
Ja, ich habe mir echt die komplette Dröhnung gegeben. Zweite Liga, erste Liga, Jürgen Klopp habe ich mir angeguckt. Also wirklich alles mitgenommen.
Zweite Liga mit Effe.
Zweite Liga mit Effe war großartig.
Mit Effe und Claudia. Ja, und natürlich das Bayern-Spiel hast du auch gesehen, denke ich mal. In Bremen.
Sieht nicht aus, ja.
Eins der schwersten bis jetzt in dieser Bundesliga-Saison. 1:0 gewonnen durch das Tor von Thomas Müller. Hinten raus, ja, noch ein bisschen gewackelt, würde ich fast sagen. Kann man das bei den Bayern sagen, dass sie ein bisschen gewackelt haben? Also es wäre durchaus auch ein Unentschieden möglich gewesen für Werder. Das wäre eine absolute Sensation gewesen. Die Bayern verspielen zwei Punkte in Bremen. Am Ende aber ein 1:0-Sieg. Ja, Christopher, warum haben sich die Bayern so schwer getan? Und dann können wir gleich mal auch auf die Spielweise von Werder Bremen blicken.
Ich glaube, es war so ein bisschen der Umstellung geschuldet, dass zum ersten Mal in dieser Saison eigentlich alle Flügelspieler ausgefallen sind. War ja eine Überlegung vor der Saison, dass mit Ribéry und Robben im Kader zwei Spieler sind, die ja immer so zwischen Spielfeld und Krankenhaus hin und her pendeln. Und das ist dann einfach, wenn es zu dem Worst-Case-Szenario in Anführungsstrichen kommt, dass beide Spieler verletzt sind, dass es dann taktisch im schwierig wird, dann umzustellen, weil dann auch die Spielertypen dahinter im Kader jetzt nicht wirklich so für dieses Flügelspiel taugen. Und deswegen wurden ja auch unter anderem Costa und Kingsley Coman geholt. Die waren jetzt beide nicht einsatzfähig. Also bei Coman war es so, dass er sich irgendwie verletzt hatte bei der französischen U21. War jetzt, glaube ich, eher noch so eine Vorsichtsnahme, hätte wahrscheinlich irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, spielen können. Und Costa kam eben von der Länderspielreise aus Südamerika irgendwie erst relativ spät wieder Freitag. Ja, und dann war es halt irgendwie so, dass da dann Pep Guardiola irgendwie auch nicht so das allergrößte Risiko eingehen wollte und ihm bringen wollte. Wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit Bedacht auf die Champions League am morgigen Dienstag oder heutigen Dienstag, je nachdem, wann er es eben hört.
Oder gestrigen Dienstag.
Oder gestrigen Dienstag, genau. Ja, wie dem auch sei, ja, dann war es halt extrem schwierig, weil dann gab es halt so eine Überladung an zentralen Mittelfeldspielern, die ja auf den Flügelpositionen gespielt haben, also namentlich Thiago und Lahm. Und das hat man halt an Einstelligen schon gemerkt, dass dann einfach dann zum Beispiel gute Diagonalbälle da waren von Boateng, die dann Thiago nicht so gut verwandeln konnte, wie zum Beispiel ein Costa in der laufenden Saison. Und dann, ja, kam es halt noch hinzu, dass Werder Bremen extrem defensiv gespielt hat. Also von der Ausrichtung her schon ja eigentlich mit das Extremste, was ich seit dem ja, Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Real Madrid eigentlich gesehen habe.
Konstantin, kann man das noch als 5-4-1 bezeichnen oder ist das schon ein 9-1-0 gewesen bei Werder?
9-1-0? Nein, eher für 5-4-1. Durch das Zurückfallen von Bargfrede dann hatte man ja meistens drei zentrale Spieler gehabt, also drei zentrale Verteidiger, dadurch eigentlich auch das Zentrum gut blockiert. Gleichzeitig aber eben durch das Zurückfallen von Bargfrede auch immer die Möglichkeit, dass ein vormaliger Innenverteidiger dann nach außen schiebt zum Außenverteidiger, also auch immer hin zum Flügel verschieben konnte, zumindest in der ersten Halbzeit relativ gut, weil natürlich auch die Kraft noch da war. In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas schwächer bei Werder, also das ganze Spiel dann etwas offener vielleicht auch. Ja gut, das war die Das war eine Defensivtaktik, die man eben von Bremen zumindest gegen Bayern mal sieht. Ansonsten hat es aber auch nicht ganz so viel damit zu tun, was man ansonsten so von Skripnik in dieser Saison wahrnehmen konnte. Also das war jetzt doch vielleicht eher eine einmalige Sache. Ich weiß nicht, vielleicht gegen Dortmund wird man vielleicht nochmal so auftreten.
Hast du Verständnis dafür, dass man so defensiv spielt? Also man muss ja dazu sagen, vorher 9 Niederlagen in Folge in der Bundesliga von Werder gegen die Bayern, in den letzten 5 Bundesligaspielen 28 Gegentore kassiert, also im Schnitt über 5 pro Spiel. Kann man ihnen da einen Vorwurf machen, dass sie sich so verschanzen hinten drin?
Nicht unbedingt. Also die Bremen-Spiele gegen Bayern, die erinnern ja immer so ein bisschen an die Hamburg-Spiele gegen Bayern. Das war so in den letzten Jahren meistens die Schützenfeste, die schon ein bisschen vorprogrammiert waren. Dass man da sehr defensiv reingeht, ich meine, es war zu erwarten eigentlich, weil auch Bremen jetzt ja in den letzten Wochen gegen durchschnittlichere Mannschaften, schwächere Mannschaften als Bayern, auch nicht so defensiv stabil wirkte. Und an sich war es ja auch nicht so, dass das komplette System über den Haufen geworfen wurde. Nur man hat eben dann, wie gesagt, den Sechser Bargfried etwas zurückgezogen, dann die Halbspiele etwas zurückgezogen. Also war sie alles eine Reihe nach hinten gezogen, wenn man das mal so zusammenfassen möchte, ganz grob gesagt. Ja, wie gesagt, das war zu erwarten eigentlich. Und mein das Ergebnis, ein 1-0 mit sogar kleinen Chancen, womöglich die Sensation zu schaffen, das bringt am Ende Bremen auch keinen Punkt, aber womöglich war es auch von Skripnik so eine Maßnahme, um seine Lebensdauer bei Werder zu verlängern.
5 Liga-Niederlagen jetzt in Folge für Werder Bremen. Christopher, du hast, glaube ich, getwittert, dass das mit dem 5-4-1 eigentlich ganz gut passt gegen die Bayern. Was sagst du zu dieser Taktik von Werder Bremen und beinahe belohnt ja sogar hinten raus mit der großen Chance für Uca, die es da ja gegeben hat, weil das auch so ein halbes Zufallsprodukt halt dann war. Also das Offensivspiel ist schon sehr beschränkt gewesen.
Ich hatte getwittert, das passte eigentlich schon alleine, weil eben bei Bayern, wie ja schon angesprochen, alle Flügelspieler gefehlt haben und dadurch die Taktik sich so ein bisschen weiter verschoben hatte. Man hätte eigentlich mehr durchs Zentrum spielen müssen. Da gab es aber dann zum Beispiel mit Alonso jetzt auch nicht so den richtigen Spielertypen. Dann hat man sich halt irgendwie schon so ein bisschen schwer getan. Wie ja auch jetzt Konstantin schon ausgeführt hatte, weil Bargfrede dann auch das Zentrum ziemlich dicht gehalten hat. Also von daher hat das eigentlich ganz gut gepasst. Das Problem war an sich, glaube ich, dass es zu passiv gespielt war. Also es war eigentlich ziemlich stark darauf fokussiert, einfach nur so lange wie möglich zu verschieben und einfach den Ball halt laufen zu lassen. Also ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass die Taktik war so, naja, wir lassen jetzt mal die Bayern so lange spielen, bis der Ball müde wird. Und irgendwie, es hatte mir so der Zugriff gefehlt. Also es waren irgendwie nie wirklich Bemühungen, da auch mal wirklich Zweikämpfe zu führen. Und das war schon ein bisschen, glaube ich, auch eine Abweichung von der Taktik, die wir sonst so von Bremen gesehen haben, weil Bremen sonst eigentlich eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viele Zweikämpfe führt. Und das war, glaube ich, so der größte taktische Wechsel von dieser gesamten Defensivkonstruktion, die Skripnik sonst immer aufbaut. Weil an sich stehen sie ja auch jetzt im Bundesliga-Durchschnitt relativ gut. Ja, mit irgendwie lassen pro Spiel nur 12,2 Torschüsse zu. Das ist so Platz 6-7 in der Bundesliga, also nach den Top 4 oder 5 der Tabelle, die eigentlich also oben steht, ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Wert. Und das Problem ist halt eher so die individuellen Aussetzer. Das hat man dann auch gleich beim 1-0 ganz gut gesehen. Eigentlich, hätte die Flanke von Thiago, dieser kleine Chipball, hätte schon verhindert werden können. Und dann, dieses auf Abseits reklamieren etc., ich glaube, von Garcia war es. Das waren halt einfach so zwei individuelle Fehler in einer Situation. Ansonsten wäre es vielleicht sogar 0-0 ausgegangen.
Werder ist Tabellen-16. Konstantin, du hast die Spielweise unter Skripnik schon mal kurz angerissen. Was fehlt Werder momentan aus taktischer Sicht oder vielleicht auch was das Spielermaterial betrifft? Denn es läuft ja wirklich richtig schlecht. Man hat ja dazwischen drin auch gegen die beiden Aufsteiger verloren. Klar, Bayern war jetzt ein größerer Gegner, aber ist ja auch nicht so gewesen, dass jetzt in den letzten Wochen da nur Top-Teams gegen Werder gespielt haben.
Da gibt es meiner Ansicht nach zwei Punkte, die jetzt Werder größere Schwierigkeiten bereiten. Es ist ja weiterhin so ein 4-3-1-2, also mit einer Mittelfeldraute, mit zwei Angreifern meistens, jetzt gegen Bayern eben nicht, aber ansonsten läuft es darauf hinaus, auch das, was auch in der letzten Saison gespielt wurde. Problem Nummer 1, man hat nicht nur Davy Selke, sondern auch die Santo ja kurz vor Torusschluss im Transferfenster noch verloren. Und jetzt Uca natürlich einerseits gekauft als Abschlussstürmer, wenn man so möchte. Und dann experimentiert man ja gerne ein bisschen mit Bartels oder mit Lorenzen. Pizarro wurde noch geholt als vielleicht sogar Option auf der Nummer 10. Also Problem ist, im Gegensatz zum letzten Jahr, Ucha ist keiner, der den Ball festmachen kann. Ucha braucht den Ball meistens direkt in den Fuß. Wenig Ballkontakte, schneller Abschluss. Oder eben eine Flanke natürlich, aber da muss man auch erstmal nach vorne kommen. Das heißt, die steilen Anspiele auf den einen physisch starken Mittelstürmer, wie in der letzten Saison, oft vielleicht auch auf Di Santo, Selke weniger, der ist technisch nicht ganz so stark, aber vor allem auf Di Santo, der dann doch den Ball mal halten kann, mit ein paar unorthodoxen Bewegungen, das ist eben jetzt nicht mehr ganz so möglich. Das heißt, es wird alles etwas schneller herausgespielt und man hat nicht ganz so viel Zeit zum Nachrücken. Das Ganze wird etwas hastiger und dann gibt es ungute Abschlüsse, oder nicht so aussichtsreiche Abschlüsse. Das ist natürlich ein Problem.
Wäre da Pizarro auf der 10 oder als hängende Spitze eine Lösung?
Auf alle Fälle.
Oder haben wir da das Problem,
Pizarro dass... Pizarro kann einerseits seinen Körper reinstellen, zweitens ist natürlich technisch allen anderen Bremer Stürmern, zumindest die sind jetzt, Lorenzen ist auch ganz, ganz akzeptabel, ist er natürlich schon überlegen. Hat ein gutes Spielverständnis. Wie es mit der Fitness ist, ist ja bei Pizarro so eine Frage. Aber rein von dem, wie er den Ball halten kann, wie er den Ball behaupten kann im Zehnerraum oder auch so an der Strafraumgrenze, wäre das natürlich eine Option. Ob man ihn natürlich jetzt über 90 Minuten 30 Steilpässe oder 30 Vertikalanspiele schicken kann, das bezweifle ich mal noch. Ich glaube, dann ist er relativ schnell ausgepumpt. Trotzdem ist es natürlich eine Option, dass man Pizarro entweder auf die 10 stellt und die Zehner nach vorn schiebt und dann eben den als Unterstützung bringt und Ucha als Poacher dann im Zentrum lässt. Oder dass man eben Pizarro direkt ganz von rein stellt und dann eben ihn auch die Bälle abfangen lässt. Weil einerseits, er kann die runterpflücken und hat ja die wunderbarsten Brustannahmen wahrscheinlich aller Stürmer in den letzten 10 Jahren der Bundesliga, Pizarro. Und auch ansonsten, der Ball klebt ja doch relativ gut an seinem Fuß. Das ist eben Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, den ich noch erwähnen wollte, ist die nicht ganz so klare Besetzung des Mittelfeldes, ganz einfach. Also da experimentiert Skripnik immer wieder herum. Ich meine jetzt vor allem die Halbposition in der Raute. Welche Spieler nimmt man da? Nimmt man da einen Clemens Fritz, der natürlich weit über seinen Zenit ist, aber irgendwie für die Mannschaft trotzdem relativ wichtig, weil ein Kämpfertyp, einer, der eben auch ein bisschen anführen kann. Junusovic, eigentlich sehr, sehr wichtig, ist ein bisschen offensiverer Spieler, ja, der vielleicht im Nachrücken dann auch noch die beste Option ist. Aber es dann noch ein paar andere. Man hat ja noch eine ganze Reihe an Spielern, die man muss auf den Halbpositionen ausprobiert. Bis hin zu jungen Talenten, die jetzt noch nicht so richtig in die erste Mannschaft kommen. Da denke ich vor allem an Julian van Haake. Der müsste irgendwann eigentlich mal den Durchbruch schaffen, hoffe ich, für die Werder-Fans. Aber um es kurz zu machen, da hat Skripnik auch noch keine richtige Lösung gefunden. Also er findet da selten die richtige Balance zwischen eben sagen wir, einer offensiveren Ausrichtung der Raute oder einer defensiveren Ausrichtung. Wenn es zu offensiv ist, dann wird Bargfrede allein gelassen als Sechser. Das endet meistens auch im Desaster. Ist es zu defensiv, ist die Mannschaft zu weit auseinandergezogen und dann kann man eben, aber wenn man die Anspiele wieder auf Ucha macht, was ich schon erwähnt hatte, hat man ein Problem eben beim Nachrücken. Ja, das ist jetzt irgendwie die Quadratur des Kreises für Skripnik in dem Moment.
Ich glaube, da passt die Kaderzusammenstellung einfach an der Stelle auch wirklich nicht. Ich hatte es irgendwie auch in der Vorbereitung schon so ein bisschen gemerkt auf das Bayern-Spiel. Es fehlt halt auch irgendwie so jemand im Mittelfeld, der wirklich auch mal was kreieren kann.
Ja, aber Junusovic
Junusovic hast halt einen Spieler. Ja. Und ansonsten, also weder Bartels noch Fritz, dann, wie es Konstantin da schon ausgeführt hat, diese Lösung mit zwei Stürmern, dadurch beschneidest du dich natürlich dann in gewisser Weise auch wieder selbst, weil dir fehlt dann wiederum vielleicht ein Spieler im Mittelfeld, der dir vielleicht auch auf den Flügelpositionen dann noch mehr bringen würde, um dann wiederum den Zielspieler Ucha besser zu füttern mit Flanken. Und das ist ja ein Mittel, was man bei Werder Bremen eigentlich sehr, sehr selten sieht, obwohl sie ja eigentlich relativ viele kopfballstarke Spieler auch haben. Ja, und dann wird es halt auch extrem schwierig. Hinzu kommt halt auch noch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, sie machen einfach auch noch zu wenig aus den Möglichkeiten, die sie sich selber herausspielen. Also Werder hat, obwohl wir jetzt ein paar Probleme herausgearbeitet haben, glaube ich, relativ viele Abschlüsse, aber sie haben halt ganz wenig, also davon sind da wenige gut. Sie schaffen irgendwie so 13 Schüsse pro Spiel aufs Tor, aufs Gegnerische. Also Schüsse, und davon gehen nur 3 bis 3,5 aufs Tor. Das ist halt einfach in der Bundesliga-Partie zu wenig. Und dann hast du halt auch im Endeffekt dann ja genauso viele Tore wie Ingolstadt und stehst halt auch folgerichtig dann unten drin.
Unter dem Strich ein gefährlicher Torschuss eben diese Möglichkeit für Uca als Neuer dann gut gehalten hat, beziehungsweise Uca halt nicht platziert genug abgeschlossen hat. Der Treffer durch Thomas Müller für die Bayern, Christopher nach einer Flanke. Ich habe auch in der Vorbereitung auf dieses Spiel eine ganz interessante Statistik gelesen. Lewandowski schon 4 Tore nach Flanken in dieser Saison. 2 durch die Neuzugänge, Costa und Coman. In der Vorsaison war es kein Tor nach Flanke für Lewandowski. Jetzt hat er diesen Kopfball im Spiel gegen Werder an den Außen, ans Außennetz gehabt. Müller macht das Tor nach der Flanke. Was sagst du zu diesem neuen Element im Bayern-Spiel? Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Ribéry und Robben halt gerne mal reinkurven, ne?
Ja, genau. Also Ribéry und Robben haben einfach auch mehr selbst den Abschluss gesucht und Lewandowski profitiert natürlich jetzt auch aktuell extrem davon, dass beide nicht da sind und beide nicht spielen können. Und mit Costa und Coman einfach 2 Spielertypen geholt wurden, die ja wiederum selbst eigentlich relativ schlecht im Abschluss sind, aber sehr gute Vorarbeiter sind. Und dadurch hat Lewandowski einfach viel mehr Torschüsse pro Spiel, viel mehr Abschlüsse. Zum Teil auch, die Qualität ist halt auch höher, also er schafft viel mehr Schüsse dann auch, Schüsse aufs Tor. Ja, dann steht er halt irgendwie auch bei 12 Toren. Hätte er auch gegen Bremen wieder treffen können, den Kopfball hast du ja schon erwähnt. Dann gab es ja noch die eine Szene mit Wiedwald, wo er ein bisschen Pech gehabt hat, dass in der Elfmeter verwehrt wurde.
Ja. Wobei, den hätte Müller geschossen.
Ja, den hätte Müller geschossen, aber da hätte er sich, mit Glück hätte er sich vielleicht vorher noch einen Tick weiter durchsetzen können. Ja, also das war ja auch so eine 50-50-Szene. Wenn Wiedwald da nicht regelwidrig hingegangen wäre, hätte Lewandowski wahrscheinlich getroffen. Wie dem auch sei. Also er hat auf jeden Fall auch jetzt mehr Szenen pro Spiel, selbst in so einem Spiel, wo eben die Spieler fehlen. Dann wäre es vielleicht in der Vorsaison noch so gewesen, dass er dann wirklich komplett abfällt. Aber in dem Spiel konnte er sich halt noch halbwegs gut einbringen. Ist halt jetzt ein Vorteil, dass dann auch vielleicht die Mitspieler dann auch ein Stück weit besser verstehen. Und natürlich auch, das vielleicht als letzten Punkt noch, dass Müller mit dieser, in dieser Zehnerrolle oder so zwischen Achter- und Zehnerrolle einfach auch der perfekte Partner mittlerweile ist. Also sie verstehen sich relativ gut, die Laufwege sind einfach besser abgestimmt und ja, das funktioniert aktuell ziemlich gut.
Ja, kann man so sagen. 9 Siege aus den ersten 9 Spielen für die Bayern, auch gegen einen sehr defensiven Gegner wie Werder Bremen, dann halt einfach den Dreier geholt am Ende, im Vergleich zu vielen anderen Spielen in dieser Saison unspektakulär. Werder sehr defensiv, die andere Mannschaft, die wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, Mainz 05 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund, alles andere als passiv, defensiv, destruktiv, Konstantin. Die haben mitgespielt, haben dagegen gehalten und ich fand, es war ein sehr flottes, unterhaltsames Bundesligaspiel und ich fand es richtig gut, was Mainz da gemacht hat. Klar, bei den Gegentoren war es nicht gut, aber was sie spielerisch angeboten haben, fand ich schon gut.
Hat eigentlich dazu gepasst, was Mainz ansonsten die Saison auch gespielt hat, eben offensiv recht gefällig, eben über das zentrale Mittelfeld, Lazar. Und dann natürlich in die Spitze hinein Mali und Mutu, die da sehr gut funktionieren, 2 tempostarke Außen. Das hat Mainz auch in den vorherigen Spielen angeboten, natürlich gegen einen vielleicht nicht ganz so starken Gegner dann. Und da ist es natürlich dann auch vielleicht erfolgsstabiler. Defensiv auch wie gehabt, es gibt die Lücken bei Mainz und zudem immer mal den einen oder anderen defensiven Aussetzer. Nicht ohne Grund haben sie, glaube ich, hinter Hoffenheim und Hannover die drittmeisten Schüsse aufs Tor kassiert. Und das liegt schon daran. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das Pressing schlecht ist. Das ist eigentlich ganz gut angelegt, aber so in Umschaltsituationen, so in kleineren gruppentaktischen Abstimmungen, da ist die Mannschaft von Martin Schmidt nicht ganz so stark. Man muss dazu sagen, Schmidt ist ein Trainer aus taktischer Sicht, der nur grundlegende Dinge sozusagen einstudiert. Also es geht nur nach grundlegenden Plänen und wenig nach Detailarbeit. Sehr nach Vorschrift, was so DFB oder was wahrscheinlich auch der Schweizer Verband, der kommt ja selbst aus der Schweiz, auch so ihren Trainerschülern auf den Weg mitgeben. Das erkennt man da sehr gut mit dem 4-4-2 Mittelfeldpressing und die ganzen Abläufe auch offensiv. Also das erinnert schon an sagen wir, schulbuchmäßig ist das gespielt, ist natürlich aber auch etwas vorhersehbar und zudem eben in Detailfragen ist er nicht ganz so stark. Das heißt, so kleinere gruppentaktische Fehler, die da doch immer mal eingebaut werden, die muss man wahrscheinlich bei Mainz aktuell mit einplanen. Aber vom Spielerischen her, Offensivspiel, passt das. Man lebt da natürlich auch von der individuellen Klasse, eben von einem Latzer und natürlich vor allem von einem Yunus Malli, der im Zehnerraum auf einem Bierdeckel alle austribbeln kann.
Es ist halt genau, Mainz ist aus meiner Sicht, glaube ich, die vielleicht aktuell auch einzige Mannschaft, die die Bundesliga hat, die wirklich so eine Mittelfeldmannschaft ist. Mhm. Weil sie es nicht schaffen, gegen die starken Mannschaften oben zu gewinnen. Sie haben jetzt gegen Dortmund verloren, sie haben gegen Bayern, Leverkusen und Schalke verloren. Haben da teilweise auch relativ gefährlich mitgespielt, waren aber irgendwie, glaube ich, in allen Spielen, mit Abstrichen noch gegen Schalke, da war es vielleicht noch das Knappste, waren sie eigentlich auch deutlichst unterlegen. Es war jetzt irgendwie nicht so, dass man sagen könnte, jetzt irgendwie eine von denen hätte sich irgendwie nur mit Glück durchgesetzt, mal gegen die Mainzer oder mal deutlich unter dem Niveau gespielt, sodass Mainz mal eine Chance hätte zu punkten. Im Umkehrschluss haben sie dann für aber halt auch ja Hannover, Hoffenheim, Darmstadt geschlagen. Das, was jetzt vielleicht auch nicht jede Mannschaft schaffen würde, in Darmstadt auch zu gewinnen und 3 Tore auch zu schießen gegen Darmstadt. Ja, eigentlich der einzige Ausrutscher war eigentlich noch das Heimspiel gegen Ingolstadt. Ansonsten ist es halt einfach so wirklich ja, so eine richtige graue Maus geworden, in Anführungsstrichen, die sich wahrscheinlich am Ende so zwischen Platz 9 und 12 der Bundesliga-Tabelle dann noch dadurch einpendeln wird.
Also vom Platz würde ich jetzt bei grauer Maus zustimmen. Von der Spielweise jetzt eigentlich überhaupt nicht. Also nochmal, ich fand...
Nö, also
ich habe das Spiel, nicht, ich hab das Spiel noch...
Ja. War das Leistungsvermögen ist
wie das Leistungs- ja, einer genau. Mittelfeldmannschaft. Ja, okay. Es ist halt einfach, wie es Konstantin schon ganz gut ausgeführt hat, Martin Schmidt ist jetzt kein Trainertyp, der in so einer Mannschaft den Unterschied ausmachen kann. Also Mainz wird am Ende wahrscheinlich so zwischen 41 bis vielleicht 45 Punkten einlaufen. Und ja, mit einem anderen Trainertyp, vielleicht noch unter Tuchel in seinen besseren Phasen in Mainz, hätte da vielleicht eben noch die 2, 3, 4 Punkte mehr rausgeholt, die es dann vielleicht für die Europa League gereicht oder ja, für die Europa League Qualifikation gereicht hätte. Das reicht aber halt mit Martin Schmidt halt nicht. Zudem ist natürlich auch so, dass der Umbruch jetzt mit Geis und Okazaki, die jetzt fehlen, ist halt irgendwie auch schon gewisserweise auch einschneidend. Da fehlt halt unterm Strich wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Qualität, um sich dann einfach auch mal, ja, wie zum Beispiel jetzt gegen Dortmund hatten sie, glaube ich, 3 gute Standardsituationen, 3 Freistöße aus relativ zentraler Position, so 18, 19 Meter vorm Tor, die allesamt ziemlich ungefährlich waren. Vielleicht wäre es mit dem Geist halt auch anders gelaufen und dann hätten sie vielleicht auch mal ein 1-1 geholt. Und da fehlt dann vielleicht auch so ein Stück weit einerseits die individuelle Qualität, aber halt eben auch ja, das Gruppentaktische, das hat man, glaube ich, bei den beiden Gegentoren gesehen, als die eigentlich ziemlich plump in zwei ganz gute Pressingfallen der Dortmunder reingelaufen sind.
Aber nur Standardsituationen sind ein Punkt, wo die individuelle Klasse von einem Geist fehlt.
Ja, klar. Also da.
Dann ansonsten hat Fabian freigeholt von Basel, der jetzt aktuell verletzt ist, und Dani Latzer, ich finde, man hat sich da sogar verbessert.
Ja,
zur Ausrichtung passt. Man hat dadurch Baumgartlinger in einer defensiven Rolle, was eigentlich auch besser war als in der letzten Saison, als er mal vor. Als in so einer Art verkappten Sven Bender-Rolle dann immer als Pressingspieler vorm Aufbauspieler spielen musste, also vor Geis. Das hat man jetzt ein bisschen geändert, finde das eigentlich als Maßnahme gar nicht so schlecht. Und Mutu, sicherlich Okazaki hat natürlich dann zum Ende hin seiner Zeit, war der absolute Goalgetter einfach geworden. Ah, Mutu ist auch wirklich der im Zusammenspiel mit Malli, so als eine Art Doppelspitze fast schon, das hat schon was. Natürlich, klar, der Okazaki der letzten Saison fehlt schon an einer gewissen Stelle und die würde man sich wahrscheinlich auch gerne zurückwünschen, aber ich glaube, man ist mit Mutu auf einem guten Weg, stimme dir aber vollkommen zu. Es ist eine Umbruchssituation gerade auch da und das ist vielleicht, ja, das wird vielleicht da etwas besser werden bei Mainz, aber wie wir schon auch ausgeführt haben, Schmidt ist einer, der kann ein stabiles System, ein halbwegs stabiles System was kreieren, was nicht unbedingt von großen Schwankungen erfasst wird. Aber so für die 5, 6 extra Punkte reicht es dann wahrscheinlich bei ihm nicht.
Wie wir es, glaube ich, ganz gut gesagt haben, einerseits ist die Trainerposition, andererseits fehlt vielleicht auch noch ja 1, 2 Spielertypen, um schlussendlich wirklich diesen Schritt zu gehen, um vielleicht aus dieser, ja, sagen wir mal, zwischen 8 und Platz 12 Tabellensituation rauszukommen, um dann schlussendlich auch wieder ja unter die Top 6, 7 oder 5, 6, 7 irgendwie einzulaufen. Aber da fehlt es dann einfach ein Stück weit.
Aber wenn wir das mit Werder zum Beispiel vergleichen, jetzt auch was Umbruch anbelangt und Abgänge und Neuzugänge, muss man halt da auch sagen, dass sie da schon, also gerade jetzt mit Latza, mit Muto, also als Okazaki weg war und Geister, dachte ich schon, oh, könnte auch so irgendwas 15, 14, 13 werden für Mainz. Da haben sie dann doch eigentlich wieder ganz gut eingekauft und haben das schon einigermaßen kompensieren können. Und was man dazu sagen muss, das ist ja Jahr für Jahr so bei Mainz. Also wenn man schaut, was da in den letzten Jahren auch weggegangen ist, angefangen von Schürrle Holtby, dann über Choupo-Moting und jetzt in der letzten Saison Okazaki Geis, also Jahr für Jahr brechen da so mit die wichtigsten Spieler weg. Und sie halten sich ja doch immer recht souverän. Deswegen ist das schon einigermaßen beeindruckend. So ein spielstarker Innenverteidiger wäre vielleicht nicht schlecht noch. Also das war schon auffällig, dass sie halt, wenn da hinten Bungert und Bell den Ball gehabt haben, dann hat es ein bisschen gedauert, bis die Kugel dann zu Baumgartlinger und Latzer gekommen ist. Und Karius hat sie eigentlich meistens weit geschlagen, die Bälle. Also das wäre wahrscheinlich Konstantin schon noch in der Position, wo man auch nochmal überlegen könnte. Dann braucht man auch die nötige Kohle natürlich dafür.
Die Personalie Bungert ist ein Punkt, wo man bei Mainz vielleicht darüber nachdenken muss, da noch eine Verbesserung herbeizuführen. Man hat noch Gonzalo Jara, den Chilenen, da gab es ja ein paar Verwürfnisse auch im Sommer. Der hat sich auch bei der Copa America nicht unbedingt so gut benommen in einem Spiel gegen Uruguay, muss es gewesen sein. Der ist eigentlich ein relativ spielstarker Innenverteidiger. Ich meine, bei Chile musst du als Innenverteidiger spielstark sein, ansonsten geht das nicht. Aber wie gesagt, da gab es die Verwürfnisse. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt bei ihm ist. Vielleicht auch irgendwie angeschlagen, schlechte Trainingsleistung, was auch immer. Aber ansonsten hat Heidel auch in diesem Sommer wieder gezeigt, dass er doch bei Transfers sehr gut arbeiten kann. Denn wir haben Latzer eben angesprochen als Ersatz für Geis, aber eben auch Frei, der am Anfang sogar den Stammplatz hatte bis zu seiner Verletzung. Also man hat quasi zwei gute spielmachende Sechser geholt. Und im Sturm hat man neben Mutu auch noch Niederlechner geholt von Heidenheim. Der ist jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten, aber eigentlich auch einer, der ist einmal so ein Stürmer, der gute Füße hat, aber auch ganz gut zocken kann. Vielleicht reicht es jetzt aktuell noch nicht so für das absolute Bundesliga-Niveau, aber ich denke, den kann man vielleicht auch noch heranführen an höhere Aufgaben bei Mainz. Also man hat sich da an sich wieder gut verstärkt und auch das gut kompensiert und sogar in der Breite nochmal eigentlich ganz gut gearbeitet. Aber vollkommen richtig, so ein anderer Mann für Bungert wäre vielleicht noch eine Option. Ich halte von Bell eigentlich relativ viel. Nur Bungert ist so, das war so ein bisschen vorprogrammiert, auch gerade jetzt im Dortmund-Spiel, dass der womöglich da so einen Schnitzer einbaut und dann mal so ein Pass direkt abgefangen wird, weil er manchmal so ein bisschen Captain Obvious spielt. Und dann, wo man schon 100 Meter gegen den Wind sieht, wo der Ball hingeht. Und das war ja in der einen Szene auch, glaube ich, so gewesen.
Ja, da kann man wie Christopher sagen, das waren zwei Pressing-Fallen, aber man kann natürlich auch sagen, das waren zwei ganz brutale Böcke dann hinten. Ja, also zwei Gegentore, ja, zwei Böcke. Also Bungert und Brusinski war es beim zweiten, oder?
Das war ja, einfach ein zu kurzer Rückspiel. Das war aber auch Bungert und Brusinski. Ja. Irgendwie da an der rechten Seite, das erste Anspiel von Bungert war schon nicht so gut. Und dann Brusinski war dann unter Druck gewesen und dann der Rückpass. Und also das haben die sich auch so ein bisschen selber eingebrockt, muss man natürlich
sagen. Ja, Brusinski wäre auch so ein Kandidat, wo du vielleicht nochmal nach jemanden ausschalten könntest.
Er hat Balogu noch als Rechtsverteidiger.
Ja, das wäre vielleicht noch eine andere Option nochmal, aber es ist halt auch, glaube ich, auch mal ein Stück weit schwierig, wenn du vielleicht auch nur einmal in der Woche spielst, dann immer so dieses Risiko einzugehen, jetzt mal wirklich was komplett Neues zu probieren.
Konstantin, ganz kurz noch zum BVB. Reus fühlt sich links wohler als rechts, oder? Und Mkhitaryan hat da kein Problem, einfach die Seite zu wechseln.
Ja, Mkhitaryan hat natürlich mit nichts Probleme. Der dominiert einfach überall, wo er spielt. zu diesem Spiel, Reus hat links gespielt, muss man natürlich da die Personalie Schmelzer noch erwähnen. Der hat gefehlt. Ja. Park hat dann Linksverteidiger gespielt. Park zurückhaltender, traut sich vielleicht nicht ganz so viel zu, wobei er eigentlich auch so ein spielmachender Außenverteidiger ist, aber hat da eben nicht wie Schmelzer die linke Seite dann so stark überladen, dass man eben diese typischen halblinken Überlagerungen von Dortmund so häufig gesehen hat. Deshalb war es auch gut möglich oder möglich, dass eben Reus dann links gespielt hat. Zumindest in der ersten Halbzeit, es gab ja dann auch Seitenwechsel, glaube ich, nach 40 Minuten mit Mkhitaryan. Trotz seines Tores, ein verschossener Elfmeter kam hinzu und auch ansonsten weiterhin nicht das Gelbe vom Ei, was Reus so zeigt. Ich meine, man kann ihm zugute halten, er hat wenigstens die Torschance reingemacht, denn ich glaube, die meisten haben ja das Nationalmannschaftsspiel gegen Georgien gesehen. Ja. Also in der Form hätte er keinen gemacht gegen Mainz, niemals. Also hatte schon komödiantische Züge da bei der Nationalmannschaft. Das kann man ihm zugute halten, dass er hier die Chance dann eiskalt verwandelt hat beim 1-0, aber ansonsten auch nicht ganz so stark eingebunden. Am besten, die besten Szenen hat er, glaube ich, noch gehabt, wenn als Kagawa dann sich so in seine Richtung bewegt hat und er dann mit Kagawa so kurze Kombinationen spielen konnte. Aber ansonsten ist bei Reus im Moment noch mehr Schatten als Licht.
Die und wenn man auch, Entschuldigung. Nee, passt. Also ich wollte noch anmerken, dass man auch schon noch gesehen hat, dass jetzt Tuchel auch so langsam ein bisschen umgestellt hat, dass diese extreme Überlagerung der Flügelposition jetzt nicht ganz so extrem war. Also es war ja so ein Angriffsmuster der ersten 5, 6, 7, 8 Spieltage, dass da halt versucht wurde, die linke Angriffsseite extrem zu überlagern und dann durch einen schnellen Flügelwechsel dann eine Torchance über die rechte Seite herauszukreieren. Das hat man jetzt gegen Mainz gar nicht gesehen, sondern da war es jetzt eigentlich eher so, dass ja auch versucht wurde, Angriffe auch über die rechte Seite mehr aufzubauen. Es kann natürlich sein, dass es dann an Mkhitaryan liegt, der die Seite gewechselt hat.
Und dann Schmelz.
Ja.
Also Schmelz das Fehlen. Naja, doch. Das ist schon entscheidend. Also Park war ja zurückhaltend und Ginter ist eben irgendwie kein richtiger offensiver Außenverteidiger.
Nee, klar. Aber war auf jeden Fall eine gewisse taktische Umstellung. Ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Weil es war, glaube ich, auch so ein Fehler der Vorsaison in Dortmund, dass dann auch vielleicht zu lange an alten Muster festgehalten wurde, weil sie früher mal erfolgreich waren. Hat jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen, dass sich Gegner besser auf diesen Angriffsmodus eingestellt haben, der Dortmunder. Und ja, deswegen jetzt auch folgerichtig auch der Wechsel.
Vielleicht dazu noch ganz kurz, in den erfolgreichsten Klopp-Jahren war es immer so gewesen, dass er, glaube ich, nach acht, neun Spielen immer eine kleine taktische Änderung gemacht hat. Also quasi, das war jetzt nicht kein großer Umbruch. Es ist Grundformation gleich geblieben, aber so kleine taktische Änderungen vorgenommen nach 8, 9, 10 Spielen. Und das eigentlich auch Dortmund immer so ein bisschen wieder einen Schub gegeben hat für die nächsten eben 5, 6, 7, 8 Spiele.
Ja, das war so eine richtig schöne Wellenbewegung. Das konnte man, glaube ich, immer an den Statistiken ganz gut auslesen. Ja.
Und das vielleicht macht das Tuchel auch. Vielleicht vertritt er auch diese These, dass man so alle 8, 9 Spiele, also quasi so zur Hälfte der Hinrunde, zur Hälfte der Rückrunde dann mal so eine kleine taktische Änderung macht, um vielleicht auch die Gegner wieder etwas zu überraschen, weil natürlich mittlerweile weiß jetzt selbst der Letzte in der Regionalliga weiß es mittlerweile, dass Dortmund den linken Halbraum eigentlich gern überladen hat in den ersten Spielen und da braucht man kein Scouting mehr eigentlich dafür, um etwas provokant auszudrücken, und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man dann nochmal so eine kleine Änderung macht, um die Gegner wieder aufs Neue herauszufordern.
2-0 Sieg für Borussia Dortmund. In Mainz, Reus und Mkhitaryan die Torschützen. Vorher wollte ich nur sagen, Reus hat die ersten 7 Elfmeter in der Bundesliga verwandelt, jetzt zum ersten Mal nicht getroffen. Der war auch nicht so besonders gut geschossen, der Elfer. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter unter @ramc zu finden und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de unter anderem @cc_eckner auf Twitter. Den Vorcheck gibt's auf www.checkpot.fm oder in eurem Podcatcher. Es gibt eine Facebook-Seite www.facebook.de/der Vorcheck und mich findet ihr auf Twitter unter @fetzi6. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga an. Die Bayern schlagen Bremen auswärts mit 1-0, haben wir besprochen. Dortmund schlägt Mainz auswärts mit 2-0. Schalke gegen Hertha BSC 2-1. Wolfsburg, Hoffenheim 4-2. Hamburg gegen Leverkusen 0-0. Augsburg gegen Darmstadt 0-2 und der FC Augsburg damit Tabellenletzter. Frankfurt, Gladbach 1-5. Das ist der 4. Bundesligasieg in Folge für die Gladbacher nach 5 Niederlagen zum Auftakt. Köln, Hannover 96, 0 zu Hand. Und Stuttgart gegen Ingolstadt 1-0. Ja, was wollt ihr zu dem Spieltag noch loswerden? Fangen wir vielleicht mal mit dem Handspiel an von Andreasen. Da war heute, ich glaube, im Kölner Stadtanzeiger eine ganz witzige Grafik dazu. Nicht 0-1, sondern 0-2 und dann so eine Patschhand da hingemacht. Videobeweisdiskussion wird damit wieder losgetreten. Ich würde ja eigentlich ganz gern so eine kurze Einschätzung von euch. Dafür, dagegen, Christopher?
Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich da irgendwie, je nach Stimmungslage, kann ich mich dann immer so für eine Seite durchringen. Das zeigt, glaube ich, auch schon, wie schwierig das ist. Also ich sehe natürlich irgendwie gewisserweise die Vorteile, die die Technologie einfach bietet, und ich sehe es auch in vielen anderen Sportarten, dass es was bringt. Beim Rugby, was ich irgendwie aktuell nebenbei immer so ein bisschen noch mitverfolge, sieht man auch, wie man es relativ unkompliziert einsetzen kann, ohne dass es jetzt auch irgendwie den Spielablauf ewig in die Länge ziehen würde. Mhm. Das ist irgendwie da ganz positiv. Andererseits sehe ich halt auch irgendwie so viele 50-50 Entscheidungen, wo ich dann so überlege, selbst mit Zeitlupenwissen gibt es halt irgendwie drei Deutungsmeinungen. Dann sagt der DFB das und dann der Krug das und dann der Nächste sagt das. Also es ist halt dann, es gibt halt einfach auch so diesen großen Graubereich, wo ich einfach diesen Mehrwert nicht sehe. Ich meine, klar, in dem bei dem Handspiel war es jetzt klar, aber es gibt ja wirklich auch viele andere Szenen, die dann einfach schwer zu beurteilen sind und da weiß ich dann nicht, ob dann so ein Hilfsmittel dann wirklich so einen positiven Effekt hat oder ob es nicht sogar noch einen eher negativen Effekt hat, der dann dazu führt, dass es vielleicht irgendwie Spieler in gewisser Weise auch ausnutzen, viele solche Graubereichsszenen hervorzuberufen, also noch mehr, als wir es jetzt ohnehin schon haben.
Konstantin, deine Meinung?
Also ich bin für den Videobeweis, zumindest in der Bundesliga, in der Champions League, in den höheren oder in den ersten Ligen in Europa zum Beispiel, also wo es auch, sagen wir mal, finanziell tragbar ist und wo es auch einfach technisch möglich ist, aufgrund der TV-Bilder, muss ich natürlich davon verabschieden, also selbst zweite Liga wäre in Deutschland natürlich noch möglich, aber selbst dritte Liga wird dann schon schwieriger wahrscheinlich und dann darunter natürlich auf keinen Fall, aber auf diesem ganz hohen Niveau, was auch zum Beispiel Champions League und Europa League betrifft und Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, bin ich eigentlich dafür. Es gibt verschiedene Modelle, wurde jetzt angesprochen, Rugby, wo es den Spielfluss nicht ganz so beeinträchtigt, bin ich nicht ganz so der Meinung. Rugby ist einfach ein Spiel, die Phasen sind sehr langwierig, da teilweise quatscht der Videoschiedsrichter sozusagen dem richtigen Schiedsrichter während der Phasen sogar noch aufs Ohr, wenn irgendwas ist, weil normalerweise ist es eben kurze Vorwärtsbewegungen, Ruck, dann dauert das wieder, bis der Ball frei ist und so, also das ist jetzt nicht unbedingt so schnell wie Fußball beispielsweise und andere Sportarten wie American Football sind eben auch Stop-and-Go-Sportarten, wo man einfach kein Problem hat, dazwischen irgendwas zu machen. Das ist überhaupt kein Thema, dazwischen eine Video-Challenge zum Beispiel zu haben. Trotzdem bin ich eigentlich dafür, dass es eben im Fußball erstens zumindest auf dem ganz hohen Niveau den Trainer möglich ist, ein- oder zweimal im Spiel eben eine Challenge zu machen, also einen Videobeweis anzufordern. Meinetwegen, wenn man zweimal richtig lag und die Schiedsrichterentscheidung overruled wird, dann noch einen dritten dazu zu bekommen. Darüber kann man nachdenken. Und eben zum zweiten, das ist eigentlich entscheidend, dass auch aus dem American Football jede Situation, also jeder Touchdown, sozusagen jedes Tor, wenn man es auf Fußball überträgt, wird nochmal kurz überprüft. Ja. Wenn es sehr eindeutig ist, einer ist durchgelaufen und es ist einfach ein Tor oder es ist ein Touchdown beim American Football, dann wird das auch ganz kurz gehalten, weil man ja, da gibt es sozusagen nichts Streitbares, aber es gibt ja doch oft knappe Situationen, war der Fuß noch drin und das ist ja beim Fußball auch manchmal so, war da jetzt vielleicht doch mit der Hand dran oder war da doch im Abseits gewesen, also zumindest Situationen, die zu einem Tor führen, nochmal kurz zu überprüfen. Das kann so getan werden, dass es einen Videoschiedsrichter gibt, der eben oben sitzt oder irgendwo in einem Studio, wie das jetzt auch bei Sky mal gemacht wird mit Gaugelmann und Merck. Das kann so sein, dass einer am Spielfeld dran sitzt und der Schiedsrichter oder dass ein Bildschirm am Spielfeld dran ist und dass der Schiedsrichter da reinschauen kann. Oder man wirft sogar, wie bei Rugby zum Teil, auf die große Videoleinwand und einfach jeder kann schauen. Und dann entscheidet der Schiedsrichter, was jetzt sozusagen, sagen wir mal, was jetzt richtig ist.
Ja, und dann ich würde auch
vom Regelwerk so rangehen. Es gibt die originale Schiedsrichterentscheidung und die steht erstmal. Und der Videobeweis ist nur dazu da, wenn die kann overruled werden. Aber wenn es nicht eindeutig ist,
genau.
Wie beim bleibt die erste Football. Schiedsrichterentscheidung
genau.
stehen.
Das finde ich
dann wird
gut.
Die nicht, dann wird die einfach, sagen wir mal, dann an Mangel an Beweisen wird die nicht overruled, also nicht nochmal umgekehrt sozusagen.
Ja. Conclusive Evidence heißt beim American Football.
Das genau.
wäre jetzt auch
genau.
so mein Schritt. Mein Vorschlag wäre eine Strafraum-Challenge, dass man eben im Strafraumsituationen, also Foul, Handspiel, Abseits nochmal überprüfen kann. Ja, aber das geht so ungefähr in die Richtung. Ich habe das auch mal mit Alex Feuerhardt von Colinas Erben hier im Vorcheck diskutiert, habe das auch nochmal online gestellt, entweder den ganzen Podcast zu dem Thema Regeln und eben auch diese Strafraum-Challenge könnt ihr euch anhören. Ist aber auch schön, dass es da so verschiedene Meinungen dazu gibt. Übrigens die Dauer so eines Videobeweises ist für mich kein gutes Argument. Ich habe bei Zieler dann mal nachgezählt, hinten raus in der Nachspielzeit, wie lange er braucht für einen Abstoß. Waren so 30 Sekunden. Also da hättest du dir die Andreasen-Szene, glaube ich, 20 Mal anschauen können als Videoschiedsrichter. Also da würde ich dann eher sagen, man muss versuchen, in anderen Situationen einfach das Spiel schneller zu machen und dann hat man auch die Zeit für solche Videobeweise. Aber es gibt auch andere Meinungen. Okay, das zu Köln gegen Hannover 96 und dem Tor von Andreasen. Sonst noch was zu diesem Spieltag, was euch aufgefallen ist? Christopher, gibt es irgendwas, über was du sprechen möchtest?
Ja, der neue, wir haben ja, glaube ich, lange darüber diskutiert, als wir über Gladbach gesprochen haben, wer der passende Spieler für Xhaka ist.
Mhm. Dahoud.
Ich glaube, Dahoud.
Ja.
Ja, ist, glaube ich, jetzt, also jetzt nicht nur wegen der Leistung jetzt ja, gegen Frankfurt, das hat sich in den Vorwochen schon ein bisschen angedeutet. Er scheint halt wirklich in diese Kramer-Rolle wunderbar hineinzupassen. Zudem war er jetzt an 3 Toren direkt beteiligt, also 1 geschossen, 2 Vorlagen gegeben. Ja, ich glaube, besser kann man irgendwie nicht sein. Ich glaube, 10. Bundesligaspiel machen. Viel mehr geht da nicht.
Konstantin?
Jetzt zu Dahoud oder allgemein?
Wie du willst.
Also bei Dahoud muss ich dazu sagen, ich habe den vor 3 Jahren das erste Mal gesehen und bin seitdem großer Fan. Hatte aber immer die Befürchtung, dass er womöglich unter Favre nie zum Zug kommt, gerade auch nachdem dann Xhaka gut ins Laufen kam. Favre hat immer davon gesprochen, dass er eigentlich auch in der ersten Mannschaft auf alle Fälle irgendwann ein integraler Bestandteil wird. War da trotzdem etwas skeptisch geblieben. Ich glaube, der Trainerwechsel ist optimal für ihn, weil eben, es wurde jetzt angesprochen, er passt in die Kramer-Rolle rein. Ja, aber er hat ja auch nicht ganz so diese Kramer-Rolle. Einfach dadurch, dass jetzt Gladbach etwas offener spielt, etwas aggressiver, nicht mehr ganz so auf dieses brutal disziplinierte Ketten verschieben und Verteidigung im eigenen Strafraum geeicht ist, passt das eigentlich ganz gut zu oder für Dahoud dann als zweiter Sechser. Und da bin ich einfach froh, dass er mittlerweile es geschafft hat bei Gladbach. Denn ich hatte da schon so ein bisschen Sorgen eben gehabt, wie ich schon angesprochen hatte, nachdem er immer wieder so im Sommer dann rankam an die erste Mannschaft, immer in den Testspielen aufgestellt wurde, aber dann eben doch in der Saison eigentlich quasi keine Rolle gespielt hat. Jetzt hat sich das zum Guten entwickelt. Übrigens, Dahoud, syrisches Flüchtlingskind, mit seinen Eltern in den 90ern nach Deutschland gekommen. Kann man ja auch mal nebenbei erwähnen. Ne? Ansonsten, ich weiß nicht, bei diesem Spieltag war jetzt nicht ganz so viel gewesen, es gab irgendwie nicht ganz so berauschende Spiele, glaube ich, und
ja, mir fällt da wenig ein. Augsburg-Darmstadt war irgendwie auch schon ziemlich cool.
Also ich wollte jetzt Schalke härter, aber gut, ja, klar.
Augsburg. Darmstadt war wieder extrem, weil, glaube ich, die allerschlechteste Passquote, die sie jemals hatten, dann gleichzeitig kam irgendwie noch hinzu, dass sie ja, 2 Tore nach Eckbällen gemacht haben. Ja, ich habe es gerade nochmal parallel offen. 51%, da waren sie doch ein bisschen besser, aber nur 29% Ballbesitz. Wieder typisches Darmstadt-Spiel, was sie eigentlich für die einen so liebenswert macht und für die anderen irgendwie so zum Verein non grata. Das ist halt irgendwie schon sehr speziell.
Spieler des Spiels Konstantin Rausch beim Kicker. Mit seinen Standards hatte Konstantin Rausch maßgeblichen Anteil am Sieg.
Ja, aber es ist halt irgendwie, ich finde es halt irgendwie extrem sympathisch.
Ja, also, ich auch, halt, also ich auch.
Ich meine, wir können halt uns irgendwie die Birne immer zermartern. Was macht jetzt so den Unterschied zwischen der Spielweise, keine Ahnung, von Hannover und von mir aus auch von Hamburg und von den Abstrichen auch Bremen oder Köln. Dann hast du halt so eine Mannschaft, die halt wirklich immer sowas komplett anderes probiert und das ist eigentlich immer sympathisch.
Ja, wobei, Werder hätte es ja gegen die Bayern jetzt ähnlich probiert, aber man muss auch sagen, da ist Darmstadt mit den Kontern halt schon sehr viel kreativer und einfach, die spielen das besser, ja? Also
ja, sie haben hinten raus einfach die langen Bälle einfach besser gespielt. Also ich meine, da ist die Passquote von Werder war halt einfach schlechter in der ersten Halbzeit. Und die Bälle waren ungenauer und die Flügelspieler waren halt in dem Falle nicht so vorhanden. Das ist ja jetzt eigentlich eher noch so ein Zwischenspielzug. Werder hat ja gleich versucht, auf Uccia rauszuspielen, während der Darmstadt eher mal versucht, dann zum Beispiel auf Heller rauszuspielen, der dann den Ball nochmal in die Mitte bringt. Den Spielzug so von der ganzen Grobkonzeption her, soweit war Bremen gegen die Bayern halt nicht, von der taktischen Herangehensweise.
Und Werder in der Vorsaison auch mit guten Standardsituationen, das fehlt ihnen in dieser Saison, das hat Darmstadt und Werder hat das in der Vorsaison, das kann man vielleicht zu Werder Bremen, die wir heute behandelt haben, auch nochmal sagen, die Standards funktionieren auch nicht und dann sieht es natürlich schlecht aus. Wir sind bei unseren allwöchentlichen beliebten Kategorien angelangt und beginnen wie immer mit dem Unsung Hero des Spieltags. Konstantin, bitte.
Jetzt wurde Mahmoud Dahoud schon angesprochen, das war eigentlich meine erste Option. Ich entscheide mich aber doch jetzt dagegen, denn es ist kein Unsung Hero mehr, sondern den haben wir jetzt ja schon besungen. Ich entscheide mich dann für Mané. Das ist das Duo aus Meier und Sané.
Ich hab mir gerade gedacht, was? Bitte wer? Ja.
Nicht Sadio Mané von Southampton, sondern ja, Mané, Meier und Sané, die zwei verkappten Zehner bei Schalke. Denn wir hatten ja immer mal schon über das System von Breitenreiter gesprochen, hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt so viel verbessert. Es gibt ein paar kleine Verbesserungen an mancher Stelle, aber ansonsten ist es doch schon sehr auf Individualismus ausgerichtet und man hat jetzt auch gegen Hertha sehr gut beobachten können, dass einfach, wenn die beiden individuellen starken Außenspieler eben ins Zentrum rücken, Kombination ausspielen, zusammen vielleicht noch mit Choupo-Moting, dann kann Schalke Torraumszenen kreieren, andernfalls aus taktischer Sicht eher nicht. Also Breitenreiters Erfolg, Schalkes Erfolg hängt klar von Mané ab und auch von ja Choupo und so weiter. Aber es ist schon sehr offensichtlich, dass also ohne diese starken Kreativspieler oder diese herausragend technischen Spieler würde Schalke nicht auf Platz 3 stehen.
Christopher, dein Unsung Hero? Beziehungsweise vielleicht hast du auch so eine schöne Kombination.
Nee, so eine schöne Sprachfehler kann ich jetzt nicht aus dem Hut zaubern. Ja, da gut, haben wir ja schon angesprochen. Ich nehme trotzdem nochmal Sokratis, der gegen Mainz mit einer unglaublichen Zweikampfquote aufgefallen ist. Gerade so auch in der Phase, als Mainz immer mal wieder am Drücker war und man so das Gefühl hat, naja, vielleicht geht da doch noch irgendwie was. Dann war er einfach der Spieler, der im letzten Drittel einfach die nötigen Zweikampfhärte bewiesen hat und einfach wirklich alles aus dem Weg geräumt hat. War gegen die Bayern auch nicht so schlecht, haben wir ja auch, glaube ich, lange genug diskutiert. Ja, es fehlt halt einfach, glaube ich, noch so ein bisschen das Aufbauspiel, aber das jetzt noch erlernen wird, das ist halt so die entscheidende Frage. Aber sonst wäre es halt eben nicht der Unsung Hero, sondern der Hero. Von daher Super eben leider Hero. Nur der Unsung Hero.
Und der Superhero. Ich hätte dort auch mal einen, und zwar Lars Stindl. Klar, haben wir jetzt über der Hut gesprochen, logisch. Aber Stindl, eigentlich geht es ja immer andersrum bei Spielern, wenn sie älter werden, von vorne nach hinten, also zum Beispiel Schweinsteiger oder was weiß ich, Seroberto, dann halt von der Achterposition oder vom Flügel auf die Sechs. Und bei Stindl geht es irgendwie andersrum. Erst Sechser, dann Achter, dann Zehner und jetzt spielt er vorne im Sturm neben Raphael. Und ich fand es ziemlich cool, wie er ja oft mit einem Kontakt die Bälle abgelegt hat und ja, er nimmt die Rolle an und das ist ja auch nicht unbedingt ja eine gewohnte Rolle für ihn und das funktioniert auch ganz gut bei Borussia Mönchengladbach. Ihn als Wandspieler zu bezeichnen, wäre jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung, wäre eine kleine Wand dann, aber das fand ich ganz cool, wie er da die Bälle nach vorne verarbeitet hat, neben, um, hinter, vor teilweise Raphael. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Christopher.
Da muss ich jetzt trotzdem der Hut nehmen, die Vorlage auf Raphael, dieser Durchstecker zum 3:1 war es, glaube ich.
Sehr, sehr schön. No Look, glaube ich auch. Ja. Hatte vorher schon mal einen ähnlichen, beziehungsweise weiß den gleichen, auf Johnson gespielt, dass der einen Pfosten geschossen hat. Das waren schon einfach tolle Pässe. Auch, ja, der ist unglaublich ein feiner Techniker und bewegt sich geschmeidig. Das ist schon schön. Das macht schon Spaß, ihm zuzuschauen. Konstantin?
Ich nehme als Zungenschnalzer den Schussversuch von Müller vom 1:0. Das war technisch herausragend. Wie er angetäuscht hat, dass er schießen möchte.
Den und wollte dann er genauso runterstochen.
Doch nochmal am Torhüter vorbeilegt. Also das war ein ganz großes Kino einfach für Müller.
Bei niemand sonst schaut eine so eine Aktion so technisch ungelenk aus und funktioniert so perfekt. Oder? Das ist teilweise, also wenn der so teilweise auch den Ball weiterleitet, dann meint man, er bricht sich gleich den Fuß oder der Ball fällt genau dahin, wo er hinfallen muss.
Bei den dünnen Beinen hat man natürlich auch immer so ein bisschen Angst, dass da vielleicht doch mal was passiert.
Macht, ja. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall, da wollte er wirklich schießen mit dem ersten Kontakt und hat Glück gehabt, dass er also ein bisschen draufgestiegen ist und der halt dann auch liegen geblieben ist, oder?
Ja,
ich glaube, der wollte ihn annehmen.
Ja, nee. Ja, er wollte ihn sofort direkt draufschießen und der
ja, eben,
draufgetreten hat den Ball dann noch zur Seite.
Genau, aber andere fallen halt da um bei der Aktion und er, für ihn ist also, es normal, dass
ich glaub, es war wirklich so, er wollte Wiedwald dadurch irritieren, dass es so aussieht wie ein Schuss und hat ihn einfach dann so gut runtergeholt, dass er ihn dann locker vorbeilegen konnte.
Genau.
Ja, dafür, dass er ja
nur noch gefehlt, dass er zwischendrin Ronaldo noch mal kurz imitiert hat mit diesen.
Das wollte ich gerade sagen. Dafür, dass er technisch teilweise so ungelenk wirkt, macht er aber die Ronaldo.
Ja.
Die Nachahmung von Ronaldo irgendwie perfekt.
Ja, das stimmt. Dann haben wir noch den Kopfschütteler, das ist eine Kopfschüttele, der Schüttler des Wochenendes. Konstantin.
Da nehme ich nicht das Offensichtliche, das wäre wahrscheinlich Handreasen, sondern ich nehme einfach alles, was an diesem Wochenende zur WM 2006 so passiert ist. Da gibt es so viele Facetten, das möchte ich nicht alles aufrollen, aber da gab es einige Kopfschüttler-Momente, um es mal so auszudrücken.
Wird ja hoffentlich noch alles aufgeräumt.
Ja. Wir werden sehen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube auch, dass der Sturm im Wasserglas, der jetzt so vielleicht nochmal mit Sky 90 und so dann erzeugt wurde, dass das auch, das versendet sich quasi dann an einer gewissen Stelle und wir werden dann irgendwann wieder was davon hören, weil die Mühlen der Justiz malen ja dann eher doch etwas langsamer, aber dafür beständiger. Und darauf bin ich dann eigentlich auch gespannt, was da in der Richtung dann noch kommt.
Christopher, dein Kopfschüttler des Wochenendes.
Die Sense von Ibisevic. Also, ja, Andreasen hätte ich jetzt irgendwie Konstantin überlassen. Haben wir, glaube ich, da haben wir auch genügend Kopfschüttler gelassen bei der Szene. Aber die Grätsche war einfach wirklich sehr saudämlich. Anders kann man es irgendwie nicht mehr ausdrücken. Ist halt irgendwie auch so ein typischer Ibisevic-Moment, der irgendwie in dieser gesamten Fußballerkarriere schon begleitet, den man sich da irgendwie immer wieder mit einkauft bei ihm. Ja, absolut unnötig und ja, hätte Hertha vielleicht auch komplett durchgespielt, dann wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen als diese ja eher schon schmeichelhafte oder unnötige 2:1 in der Lage.
Dann sind wir durch. Es sei denn, ihr habt noch eine geniale Sprachperle im Gepäck.
Ja, ich muss einfach Dardai noch loswerden.
Dardai ist so wöchentlicher Gast in der Sprachperle, habe ich so einen Eindruck.
Dardai muss irgendwie zum Besten gegeben haben nach dem Spiel. Ein ehrlicher Dialog ist mir wichtig. Ich habe die Mannschaft gefragt, mache ich etwas falsch? Und die Jungs sollen sich jetzt Gedanken machen und mir bis Dienstag ein Feedback geben.
Okay. Ja. Warum nicht?
Ja,
Moderner Trainer.
Ja, eben.
Steht im Dialog mit der Mannschaft.
Feedback-Kultur ist immer wichtig und deswegen Paul Dardai.
Wichtig beim Feedback auch immer die Sandwich-Methode. Kennt ihr, oder?
Ja, klar.
Ja. Also ich habe immer den Eindruck, die kennt keiner.
Ja, Dardai kann ich mir richtig vorstellen, wie er erst sagt. Ja,
aber bitte, Jungs, Sandwich-Methode.
Großartig. Cooler Typ.
Konstantin, hast du auch noch eine Sprachperle vielleicht?
Also wir haben einerseits den Andreasen, das haben wir jetzt schon abgearbeitet. Dann die andere war eigentlich noch zorniger zur Diskussion um seinen toter Tyton. Da hat er ja dann ganz salopp einfach danach gesagt, hat Elfmeter gehalten, zu Null gespielt, fertig. Das ist noch mit dem Dialekt von Zorniger und dann hat man eigentlich eine gute Sprachperle zusammen. und auch, sagen wir mit seiner, wie drückt man eigentlich die Art von Zorniger sehr gut aus? Das ist eigentlich nochmal so eine Frage. Also
ja, kauzig?
Ja, oder? Wahrscheinlich ist schon, oder? Dieses kauzige Auftreten und dann eigentlich ja. So, wie er da auch bei solchen Interviews dann immer mal so, pardon, aber ein hinrotzt, ganz salopp zu sagen.
Ja, der Name ist halt Programm, ne?
Ja, schon.
Bärbeißig sagt man, glaube ich, auch, oder?
Kann sein, ja. Aber irgend sowas passt auch gut zu ihm. Irgendwie auch die ganze Figur, also so die Statur, der Typ, wie er so auftritt, das ist schon ganz witzig. Und da gibt es aber auch relativ große Diskussionen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen, dass angeblich sei jetzt Kredit verspielen aufgrund seiner Art und Weise. Kann das sein? Aber ich bin mir da nicht so sicher. Finde es eigentlich ganz interessant, dass mal einer so irgendwie einfach so ist, wie er ist. Ja, so ein bisschen Christian Streich. Christian Streich ist abgeschrieben,
jetzt braucht es noch. Genau, oder Fee war früher auch so ein bisschen in die Richtung
brummig. Bevor er dann angefangen hat.
Bärbeißig ist brummig unfreundlich. Das trifft sich nicht ganz gut. Obwohl er ist eigentlich nicht immer unfreundlich, sondern ja, kauzig. Egal. Zorniger. Das war die Sprachperle von Konstantin Eckner. Und das war der Vorcheck. Ich habe ganz mal kurz mal kauzig gegoogelt, ob das besser passt. Wunderlich, sonderbar. Ne. Egal. Das war der Vorcheck.
Einfach zornig.
Genau, einfach zornig da. Das war der Vorcheck mit, wie ich sagte, der Vorcheck war das, mit Christopher Ramm von mirsandroh.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Vielen Dank, wie jede Woche auch mit dabei Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_eckner. Jackpot.fm, facebook.de/dervorcheck oder über euren Podcatcher. Und mich findet ihr auf Twitter unter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.